Treffpunkt, präsentiert vom Teppichdoktor. Verkauf, Reinigung und Restaurierung von Orientteppich. Teppichdoktor.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Philipp Engel. Er ist Chefredakteur von der Jüdischen Allgemeinen, der grössten jüdischen Zeitung in Deutschland. Er lebt seit 3 Jahren in der Schweiz, in Kilchberg. Da gibt es ein paar Fragen, die werde ich ihm stellen. Im Verlauf von dieser Sendung am Mikrofon der Roger Schawinski. Bei mir ist der Philipp Engel, Chefredakteur für die Jüdische Allgemeine in Deutschland. Er lebt seit 3 Jahren, wie ich vorher gesagt habe, in der Schweiz. Er ist heute mein Gast. Danke vielmals, dass Sie hier sind. Wer sind Sie?
Gute Frage, die stelle ich mir auch öfter. Es gibt dieses viel zitierte Wort von Christoph Daum, Fußballtrainer, vielleicht ein bisschen überraschend, und Hobbysoziologe, der auf diese Frage immer geantwortet hat: Die Summe meiner Rollen, das bin ich. Das ist auch bei mir so, die Kurzform: Chefredakteur, Buchautor, Vater von 3 wunderbaren Kindern, Mann und Sohn. Und ja, die Frage, wer ich eigentlich bin, stelle ich mir häufiger dann auch im Urlaub, und vielleicht bekommt man im Laufe des Gesprächs eine Ahnung davon.
Eben, aber was sind Sie für ein Mensch? Was sind Sie für ein Mensch? Also wie würden Sie sich beschreiben als Mensch? Das war so eine biografische Auflistung, aber mich interessiert, wie Sie sich selbst empfinden, wie Sie sich selbst sehen.
Ich habe letztens im Tagesanzeiger was über mich gelesen. Grundsätzlich ist ja immer alles falsch, was Journalisten über einen schreiben, aber
ist
hier stimmte, ja, in den allermeisten Fällen ist es ja immer die Annäherung an die Welt. Bei mir natürlich nicht. Es ist immer die Annäherung an die Wahrheit. Aber dort wurde gesagt, er schreibt und spricht ab und zu wie Michel Friedmann, nur er ist nett. Und ich hoffe, dass das stimmt.
Naja, über Michel Friedmann und seine Rede bei Bayreuth, bei den Wagner-Festspielen, können wir vielleicht noch reden im Verlauf dieser Sendung. Also, aber reden wir doch über Ihren Background. Ihre Mutter kam aus dem Iran. Erzählen Sie.
Ja, meine Mutter kommt aus dem Iran, iranische Jüdin, persischstämmige Jüdin. Die ist vor der Revolution, vor 1979, mit der Kernfamilie nach Deutschland gekommen. Der Restfamilie, wie fast alle, oder nicht fast alle, wie die meisten jüdischen Iraner nach 1979.
Aber sie kam 1967, direkt nach dem Sechstagekrieg. Weshalb?
Genau. Das war einerseits der Grund Antisemitismus.
Aber das war doch der Schade, war ja noch ganz offen mit Israel und sehr großer Verbündeter von Israel.
Genau, das war die Staatsdoktrin, aber wir wissen, darunter gibt es ja auch eine normale, in Anführungsstrichen, Bevölkerung. Und ja, per Ordre de Mufti war das Land antisemitismusfrei, faktisch war das aber nicht der Fall. Ja, und aber dann auch der Grund, dass meine Mutter gesundheitlich behandelt werden musste und da gab es vom Schah sozusagen eine Kooperation mit Deutschland und dann haben sie hier ja, temporär sozusagen ein besseres Leben gesucht und sind geblieben.
Mhm. Ihr Vater ist Deutscher, nicht jüdisch?
Genau, Bio-Deutscher, nicht jüdisch.
Bio-Deutscher, das ist ein Ausdruck, der heute häufig verwendet wird. Wie definiert man Bio-Deutsch?
Kein Migrationshintergrund in den letzten drei Generationen.
Gut, also dann sind Sie ein teils Bio-Deutscher.
Genau.
Genau. Als Jugendliche habe ich gelesen, haben Sie Ihre jüdische Herkunft zeitweise zurückgehalten.
Weshalb? Ja, nicht zeitweise, also schon bis ungefähr ja im Alter von 16 oder 17 Jahren war es, glaube ich, beschreibt das in meinem Buch Deutsche Lebenslügen. Das ist keine Seltenheit in Deutschland zumindest. Wir haben die Erfahrung und das Wissen, dass in dem Moment, wo man sich outet als Jude, die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass das Leben dann nicht mehr so angenehm ist. Und das war auch bei mir der Grund und auch bei meinem Bruder.
Und wie haben Sie sich präsentiert als Iraner? Weil äußerlich wirken Sie ja wie ein Iraner, oder?
Ja, das ist sozusagen, ja, nochmal das wirklich sehr kluge Wort von Christoph Daum, die Rolle, die Summe meiner Rollen, das bin ich. Ich wurde heutzutage, sagt man ja, gelesen, ja, als Nichtdeutscher und als Südländer, und das zitiere ich nur, würde ich mir nicht zu eigen machen, ich wurde gelesen als der Kanake, bin aufgewachsen und geboren worden im Ruhrgebiet mit vielen Muslimen, mit vielen Leuten aus der Türkei, aus dem Iran, aus arabischen Ländern.
Und wie war
und da
das
war
damals?
Ich einer von ihnen. Das war schön, das war gut. Und das war auch zum Teil immer noch gut, als diese Bubble wusste, dass ich Jude bin, aber zum Teil auch nicht. Da gab es einerseits ja noch weiterhin eine tiefe Verbundenheit, andererseits auch ja Anfeindungen und so ist es bis heute geblieben.
Sie haben studiert Philosophie, Literatur und Medienpraxis, haben Sie abgeschlossen?
Ich habe einen Bachelor und habe dann während des Masterstudiums irgendwann aufgehört, weil ich einfach komplett versunken bin im Zeitungslesen, im Bücherlesen und bin angefixt worden vom Journalismus. In dem Moment, wo ich zum ersten Mal veröffentlicht habe, war es um mich geschehen und dann wollte ich nur noch rein in die Zeitung.
Also Sie haben ja mit 29 bei der Jüdischen Allgemeinen als Volontär begonnen und wurden dann 11 Jahre später Chefredakteur. Das heißt, Sie haben an keinem anderen Ort vollamtlich als Journalist gearbeitet.
Vollamtlich nicht, das ist korrekt, habe aber in diesen 11 Jahren, habe ich selber noch nie nachgerechnet, auch viel woanders veröffentlicht, beim Spiegel, bei verschiedenen Webseiten und ja, auch in der Schweiz übrigens.
Ah ja, wo denn?
Beim Tachlis habe ich meiner Erinnerung nach damals veröffentlicht, in Österreich
Tachlis
auch.
Tachlis ist eine jüdische Zeitung in der Schweiz, also die Schwesterzeitung, die politisch ein bisschen anders ausgerichtet ist als Ihre Zeitung.
So ist es.
Also gut. Und dann sind Sie jetzt vor 3 Jahren, nachdem Sie eben Chefredakteur wurden, in die Schweiz gezogen. Das ist sehr, würde ich sagen, überraschend. Normalerweise ist der Chefredakteur vor Ort, Sie sind das nicht.
Doch, ich bin auch vor Ort. Wir haben eine Homeoffice-Regelung. Die Hälfte der Woche bin ich in Berlin, aber auch nicht nur in Berlin unterwegs, auch in anderen deutschen Städten, um dort die Zeitung zu repräsentieren. Arbeite dann aber auch die andere Hälfte der Woche von der Schweiz aus, also viel unterwegs, wie zum Beispiel heute auch hier.
Gut, also, aber Sie sagen, Deutschland ist nicht mehr mein Land. Ich liebe die Schweiz, ich kann mir vorstellen, hier alt zu werden.
Ja, natürlich ist Deutschland meine Heimat, das wird auch immer so sein. Und ist vielleicht auch jetzt nicht ganz korrekt zitiert worden bei diesem Text im Tagesanzeiger. Nein, Deutschland ist meine Heimat, ich bin deutscher Jude und jüdischer Deutscher. Und ja, wir haben auch schon ein bisschen über Antisemitismus gesprochen. Die Antisemitismus-Fallzahlen, die explodieren geradezu in den letzten 3 Jahren in Deutschland. Und ich lasse mir meine Heimat, wie die meisten Juden in Deutschland, auch nicht, ja, nicht rauben von den Antisemiten, sei es von rechts, sei es aus der Mitte der Gesellschaft oder aus der muslimischen Community.
Aber Sie wollten, wie Sie da auch beschrieben haben, unsichtbar werden. Kann man das in der Schweiz als Jude besser als in Deutschland?
Ja, ich finde schon. Und ich muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mich dann nicht in die Nesseln setzen möchte.
Aber.
Ja, stimmt, haben Sie recht, gut recherchiert. Bei meinen Schweizer Mitjuden, ich weiß natürlich, ich kenne die Empirie. Es ist, und ich möchte gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es ist einfach so, dass wir beispielsweise in Berlin, in Bochum oder in anderen deutschen Städten, auch in Süddeutschland immer mehr, wie gesagt, grassierende Antisemitismus-Fallzahlen haben. Und die sind viel signifikanter und stärker ausgeprägt als in der Schweiz. Aber natürlich weiß ich auch, ja, dass wir hier nicht auf der Insel der Seligen leben. Natürlich weiß ich auch, dass Antisemitismus hier ein Problem ist, insbesondere auch nach dem 7. Oktober 2023.
Das bekomme ich schon. Aber sehen Sie Unterschiede? Mit. Große Unterschiede. Zum Beispiel gehen Sie in eine Synagoge in Wollishofen, wo es viele orthodoxe Juden auch gibt, wie in Wiedikon. Die können sich offen auf der Straße auch zeigen und die sieht man dort auch, ist in Deutschland anders heute.
Das ist so, das ist der zentrale Unterschied zu Deutschland allgemein und insbesondere dann eben auch zu Städten wie Berlin, wo es eine hohe muslimische, arabischstämmige Bevölkerung gibt. Das sehen Sie in Berlin so nicht. Das sehen Sie auch in vielen, vielen anderen deutschen Städten so nicht. Ich habe vor 3 Jahren vor dem 7. Oktober gesagt, wir müssen wirklich außerordentlich aufpassen. Wir sind gerade dabei, dass das jüdische Leben in Deutschland unsichtbar wird. Jetzt 3,5 Jahre später, wir haben diesen Prozess komplett abgeschlossen. Das ist der absolute Ausnahmefall, dass jemand nochmal mit Kippa auf die Straße geht, wenn er das tut. Und darüber berichtet meine Zeitung regelmäßig, leider viel zu häufig. Leider müssen wir das viel zu oft. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er verbal oder körperlich attackiert wird. Die Frage ist nicht, ob dieser Tag kommen wird. Die Frage ist nur, wann dieser Tag kommen wird. Die Juden in Deutschland sind unsichtbar geworden.
Sind Sie aus diesem Grunde in die Schweiz gezogen, rechtzeitig, wie das viele Juden, als die Zeiten in den 30er Jahren immer schlimmer wurden, eben nicht gemacht haben? Sehen Sie da eine ähnliche Entwicklung?
Erstmal zu der ersten Frage. Nein, das war bei mir nicht der Grund. Das waren komplett persönliche Gründe, aber das ist sozusagen...
Was heißt persönliche Gründe? Ihre Frau ist Ärztin, also sie kann in Deutschland arbeiten und in der Schweiz. Das ist dasselbe, oder?
Meine Frau hat hier sehr gute Berufsmöglichkeiten gehabt und darüber hinaus liebt sie die Schweiz auch. Und sie ist damals für mich aus ihrem geliebten München und gelobten Bayernland nach Berlin gezogen und war da nicht ganz so glücklich, was die Stadt betrifft, aber vielleicht dann eben auch, was die beruflichen Aussichten betrifft. Und da war das hier ein Lebenstraum, das habe ich ihr geschuldet. Und deswegen sind wir hier hingekommen. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, das ist der Kollateralnutzen nach dem 7. Oktober geworden, wo mein Gesicht auch bekannter geworden ist, ich öffentlicher geworden bin. Das hatten Sie vorhin gefragt, ob ich hier mich mehr unsichtbar fühlen kann. Ja, selbstverständlich. Und wenn man in Berlin auf dem Präsentierteller ist und in der U-Bahn sitzt und von migrantischen, arabischstämmigen, mutmaßlich Jugendlichen angesprochen wird, das ist doch der von Markus Lanz, der über Israel spricht, das passiert mir hier nicht. Und das sind keine schönen Situationen.
Aber haben Sie dann in Deutschland Personenschutz?
Nein.
Nicht?
Nein.
Haben Sie persönliche Angriffe, körperliche Angriffe erlebt?
Körperliche Angriffe vor dem 7. Oktober, ja, 2, 3 sind auch dokumentiert gewesen bei der Polizei nach dem 7. Oktober. Körperliche Angriffe nicht, weil ich mich natürlich auch schütze, weil ich auch Sicherheitsmaßnahmen ergreife. Und da spielt die Schweiz dann eben auch eine zentrale Rolle, weil ich eben regelmäßig auch immer nicht in Deutschland unterwegs bin. Hilft das dann natürlich auch sehr. Also glücklicherweise ist dieser berühmte Anruf vom LKA noch nicht gekommen. Aber das gehört auch zur bitteren Wahrheit dazu. Jede Veranstaltung von mir in Deutschland wird geschützt von der Polizei, von persönlicher Security. Das ist auch leider sehr notwendig.
Eben, aber alle jüdischen Veranstaltungen und auch die Gottesdienste und die Synagogen werden geschützt, auch in der Schweiz. Also das hat sich ja, seitdem ich ein Junge war, hat sich das auch hier total verändert. Überall Security. Wie empfinden Sie das?
Naja, das ist eine Schande, das muss man so klar sagen. Es ist leider notwendig und ich glaube, in der Schweiz ist es noch mal ein bisschen anders, was die Bereitstellung des Schutzes betrifft. Natürlich sind wir den Behörden in Deutschland sehr dankbar, dass sie da viele Unternehmungen vollbringen, um jüdisches Leben zu schützen. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Erkenntnis, dass das notwendig ist. Also jeder jüdische Kindergarten in Berlin ist besser geschützt als ein normales Landgericht. Und das ist nicht nur ein Problem für die Juden, das ist auch ein Problem für die Demokratie, wenn eine Minderheit nicht in Frieden und in Freiheit leben kann im eigenen Land.
Ich spreche mit Philipp Engel, der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen. Und über die Zeitung möchten wir als nächstes reden. Was ist der zweite Titel?
Der zweite Titel ist Baba von dem Berliner Rapper Absilon.
Papa hat einen starken Rücken, der schleppt viel mit sich rum bei Nacht. Ich wünsch, der wär ein bisschen schwächer, dann hätt's ihn nicht kaputt gemacht. Ich wünsch, der wär ein bisschen echter, dann könnte ich bisschen schwächer sein. Ich wünsch, der wird nicht immer lächeln, dann könnte ich Schmerz der Echtes zeigen. Ich wünsch, der wird nicht immer rennen und sich dabei die Beine brechen. Ich wünsch, der hätte mir gezeigt, dass man als Baba weinte nicht. Ich fühl sehr viel, wenn ich schweig, ich fühl wenig, wenn ich rede. Ich bin auch manchmal allein, komm mir selber in die Quere. Ich hab auch meine Probleme, Augen taub in meiner Gegend. Ich hab auch meine Probleme, ich hab auch, Baba. Ich hab das auch, Baba. Ich kenn das auch, ja. Ich hab das auch, Baba. Mein Baba hat einen starken Rücken, guck, wie viel Druck auf meine Schultern passt. Ich wünschte, ich wär ein bisschen schwächer, dann hätt's mich nicht kaputt gemacht. Ich wünschte, er hätt mehr Wunden offen, dann könnten meine besser heilen. Dann müsste ich mich nicht immer schlecht fühlen, wenn mir jemand die Hände reicht. Ich wünschte, er wird nicht immer rennen und sich dabei die Beine brechen. Ich wünschte, er hätte mir gezeigt, dass man als Baba weinte nicht. Ich fühl sehr viel, wenn ich schweig, ich fühl wenig, wenn ich rede. Ich bin auch manchmal allein, komm mir selber in die Quere. Ich hab auch meine Probleme, Augen taub in meiner Gegend. Ich hab auch meine Probleme, ich hab Baba. Ich hab das auch, Baba. Ich kenn das auch, ja. Ich hab das auch, Baba. Ich kenn das auch, ja. Ich hab das auch.
Bei mir ist Philipp Engel, er ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine, eine Zeitung, die herausgegeben wird vom Zentralrat der Juden in Deutschland, der Gemeinschaft der Juden in Deutschland. Ist es eine gute Ausgangslage, als Verleger und Herausgeber jemand zu haben, der eigentlich etwas ganz anderes vertritt, nämlich eben die Gemeinden? Wo bleibt da die journalistische Unabhängigkeit?
Das ist eine sehr gute Konstellation, eine Konstellation, die ich mir besser nicht vorstellen kann. Und ich bin ja auch im Gespräch mit wirklich nicht wenigen Chefredakteuren in Deutschland auch. Da gibt es diese komplette Freiheit, auch wenn die Chefredakteure öffentlich und die Herausgeber etwas anderes sagen. Nicht immer. Ich kann ganz reinen Herzens und Gewissens sagen, wir haben komplette journalistische Freiheit.
Haben Sie denn ein Redaktionsstatut?
Dieses berühmte rote Telefon, Herausgeber ruft an, wie das bei manchen Zeitungen ist, gibt es bei uns nicht. Umgekehrt ist es manchmal so, dass ich mir sogar denke, ich bin ja auch nur ein Mensch, ab und zu vielleicht mal einen Anruf vom Herausgeber, Mensch, das habt ihr gut gemacht, Auflage verdoppelt, wäre auch nett, aber natürlich lieber so, als jemand, der immer reinspricht, das ist bei uns nicht der Fall. Redaktionsstatuten gibt es, das ist so ein bisschen, erinnert das vielleicht dann an Axel Springer, das ist ja auch komplett öffentlich und transparent. Das Einzige, was bei uns im Arbeitsvertrag steht, ist, dass wir uns einsetzen für den deutsch-jüdischen Dialog und auch ja, für einen fairen Blick auf den jüdischen Staat. Und ich finde, das würde jedem Journalisten in Deutschland gut zu Gesicht stehen. Nicht unkritisch sein, aber fair sein. Schreiben,
was
ist.
Das wird nicht von allen so gesehen. Und eben bei jüdischen Gemeinden in Deutschland gab es größere Probleme mit rechtlichen Folgen. Der Spiegel hat darüber berichtet, andere Zeitungen auch. Die Allgemeine, die natürlich eben vom Dachverband herausgegeben wird, auch. Aber da kann doch keine Unabhängigkeit bestehen.
Doch, das ist so. Wie bei jeder guten Zeitung auch, ist das bei uns auch der Fall. Und das wissen vielleicht nicht Journalisten nicht. Natürlich ist ein Herausgeber da aber auch nicht naiv oder blauäugig. Das ist aber wirklich auch sozusagen koscherer Bestandteil des Mediengeschäfts. In dem Moment, wo ein neuer Chefredakteur, Chefredakteurin ausgesucht wird, schaut ja der Herausgeber, das ist gesunder Menschenverstand, schaut sich seine Redakteure, Redakteurinnen an und schaut, welcher Redakteur vertritt, mit welchem Redakteur kann man am besten leben? Und da ist die Wahl auf mich gefallen. Und das ist, wie gesagt, gesunder Menschenverstand, einen Autor, einen Journalisten, der sagt, der jüdische Staat muss boykottiert werden und die Bundesrepublik ist unser Feind. Der wird natürlich nicht ausgesucht. Es gibt sozusagen Leitplanken.
Ja, aber das ist ein bisschen so extrem ausgedrückt, weil Sie haben eine ganz klare Netanjahu-Politikhaltung in der Zeitung. Nicht, dass es keine kritischen Artikel gibt oder Interview wurde gegeben oder wiedergegeben von Bennett, der ein Oppositionspolitiker ist. Von Ihnen persönlich gibt es kaum Kritik an Netanjahu, an Smotrich und Ben-Gvir, die rechtsextremen Minister, die eigentlich, wenn man sie ansieht und sie bewertet, richtige faschistisches Gedankengut verbreiten.
Ja, da haben Sie komplett recht. Was den letzten Punkt betrifft, bei der Bewertung der genannten Politiker, Herr Schawinski, in allen Ehren, da muss ich Sie ganz stark korrigieren. Sie haben gesagt, aus meiner Feder oder aus meinem Mund gibt es dort keine Kritik, weder an den genannten Ministern noch an Premierminister Benjamin Netanjahu. Da können Sie den Faktencheck machen. Da gibt es einige Meinungsbeiträge von mir und Talkshow-Auftritte von mir. Und ich teile Ihre Sicht. Ich kann einfach aus der Praxis berichten. Wir hatten jetzt am Freitag einen großen Meinungstext, warum Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zurücktreten muss. Aus meiner Feder, warum Ben-Gvir, der Minister, faschistisch ist und rassistisch agiert und eine Schande für den jüdischen Staat und den Zionismus ist. Da muss ich Sie korrigieren. Der Unterschied zwischen mir und einem 0815 Mainstream-Tagesschau-Journalisten und Spiegel-Journalisten und Zeit-Journalisten und SZ-Journalisten, viele Grüße an Sophie von der Tann und den hochgeschätzten Kollegen Ronnen Steinke. Der Unterschied ist, wir legen den Finger in die Wunde, was israelische Regierungspolitik betrifft, aber wir nennen auch all die Gründe, die für den jüdischen Staat und auch für diese Regierung spricht. Und das ist journalistisches Handwerk. Also schreiben, was ist. Im Guten wie im Schlechten.
Naja, gut, das muss dann immer noch belegt werden im Einzelfall. Einfach einen Grundsatz von Augstein zitieren immer wieder, das reicht ja nicht. Aber eben, wenn Sie sagen, diese Kampagne gegen Sophie von der Tann, die war jahrelang ARD-Korrespondentin. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen, sie hat nach dem 7. Oktober von militanten Palästinensern und nicht von Hamas-Terroristen gesprochen. Ist das so wahnsinnig erhellend und schlimm und verletzend?
Also erstmal muss ich sagen, Sie haben jetzt gerade noch mal gesagt, da braucht es den Faktencheck. Wie gesagt, da bin ich völlig bei Ihnen und da kann man ja KI bedienen bei Google und dann eben sich die ganzen Texte ausspucken lassen. Dann, wenn Sie es posten, poste ich dann gerne meine Texte darunter und die von unserer Zeitung. Dann zu Sophie von der Tann. Ich finde, ein Journalist sollte, wenn Journalisten Kritik üben an der Berichterstattung von Kollegen, nicht Kampagne sagen. Kampagne wäre, wenn da jemand aktivistisch unterwegs wäre, sich Gründe ausdenkt, um jemanden fertig
Das war doch eine Kampagne.
Das ist nicht unser Stil, das ist auch nicht unsere Aufgabe und dafür stehe ich auch nicht als Chefredakteur. Wir müssen schreiben, wenn etwas nicht in Ordnung ist und auch mal loben, wenn was gut ist und beides tun wir. Letzteres viel zu selten, aber das ist eine Journalistenkrankheit. Nein, wenn Sophie von der Tann nur eine Seite der Medaille benennt, dann ist das kein guter Journalismus. Und das ist ein Leitmedium. Und wer sich da an Deck begibt, der muss auch mit Gegenwind rechnen bei einem Millionenpublikum. Das tun wir, dafür sind wir auch da. Und wir würden uns auch gerne ein anderes Thema aussuchen oder Frau Sophie von der Tann loben. Leider ist da sehr wenig zu loben, wenn sie nur die Hälfte der Wahrheit sagt und nicht die andere. Das wissen wir in der jüdischen Tradition. Dann ist das eine ganze Lüge, ob sie möchte oder nicht.
Also Sie kritisieren generell die deutsche Medienlandschaft in Bezug auf den Nahostkonflikt. Ihre Hauptkritik ist, ich habe das auch im Internet gefunden, die Angaben der Hamas werden teilweise ungeprüft übernommen.
Ja, ich glaube, das teilweise kann man streichen.
Aber das kann man ja gar nicht überprüfen, weil unter anderem Israel lässt keine neutralen Journalisten, und zwar seit 3 Jahren, in den Gazastreifen hinein. Also man kann es gar nicht überprüfen.
Also Sprache ist ja sehr, sehr häufig verräterisch. Und da weiß ich wirklich, wovon ich spreche. Bei dem Agenturgeschäft beispielsweise, die haben natürlich einen riesen Impact, DPA, Deutsche Presseagentur, wenn ungefähr hat Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza zitiert werden, ohne kenntlich zu machen, dass die Hamas diejenige politische Kraft ist im Gazastreifen.
Das wird sehr oft gemacht.
Das wird sehr, sehr häufig nicht gemacht. Und da müssen wir dann wirklich auch genau sein. Und da kommt auch dann Ende des Jahres eine KI-Studie dazu heraus, die das wirklich dann faktisch belegt. Wenn das nicht gekennzeichnet wird, ist das schon mal wirklich einseitiger Journalismus, ob man das möchte oder nicht. Wenn aber jede Angabe der Israelis kenntlich gemacht wird, da gibt es große Zweifel daran, man kann es nicht überprüfen, dann ist das wirklich ein Messen mit zweierlei Maß und ist nicht stringent und nicht logisch. Und ich bin völlig bei Ihnen, bei Herr Schawinski, man muss es in beiden Fällen kenntlich machen, dass es nicht überprüfbar
aber
ist.
Aber wie finden Sie das beispielsweise, eben dass Journalisten aus Ihren Bereichen oder internationalen Medien nie während des ganzen Konflikts nach Gaza reinkommen konnten, um sich selbst ein Bild zu verschaffen?
Ja, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil der erste Impuls von normalen Lesern, aber auch von Journalistenkollegen ist, die nicht mit Kriegsberichterstattung zu tun haben, da wollen die Israelis was verstecken, die lassen die Journalisten nicht rein. Das ist kein Einzelfall, das ist keine Besonderheit, das ist Kriegen immanent in einem so kleinen Kriegsgebiet, dass Journalisten und Journalisten werden reingelassen, aber eben embedded und nicht im Sinne von potemkische Dörfer, sondern im Sinne von, dass die Journalisten geschützt werden müssen. Herr Schawinski, Sie sind auch ein alter Journalistenhase und ich finde, da müssen wir genau hinschauen. Wie wäre die Presse, wie wären die Schlagzeilen, wenn Journalist XY von den Stuttgarter Nachrichten oder von den Aschaffenburger Nachrichten reingeht auf eigene Faust in den Gazastreifen und entweder durch israelisches Feuer oder von der Hamas direkt getötet wird?
Das ist ein Risiko, das er natürlich eingehen müsste und natürlich wäre das natürlich abzuchecken, dass da eben nicht israelisches Feuer, weil wir haben ja einen Waffenstillstand im Prinzip, besteht. Also diese Argumentation war vielleicht lange Zeit gültig, aber eigentlich seit letzten Monaten nicht mehr.
Naja, in der Zeit, wo es lange gültig war, hatte diese Position, die ich vertreten habe, fast keiner vertreten von Journalisten, die nicht mit Kriegsgeschehen zu tun haben. Diejenigen Journalisten, die wirklich Kriege kennen, die haben gesagt, das ist keine israelische Besonderheit und da sind auch nicht sinistre, bösartige Motive im Spiel. Da werden Menschenleben geschützt und natürlich ist das aber auch ein Dilemma mit Blick auf die Pressefreiheit, natürlich.
Genau, eben die Frage ist, was stimmt nicht, wie sind die Zahlen zu beurteilen? Das geht einfach nicht, oder? Und da hat die Hamas natürlich in dem Sinn freie Hand und wenn man sie dann kritisiert und die israelische Seite nicht Gegenargumente vorlegen kann, wird es ein bisschen schwierig.
Naja, es gibt offizielle Zahlen der IDF, der israelischen Regierung, auch von anderen Stellen, auch von neutralen Stellen. Und da spreche ich wohlgemerkt nicht von den UN, weil die erwiesenermaßen nicht neutral sind. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja, da können Sie schauen. Da gibt es verschiedene Organisationen, die nach bestem Wissen und Gewissen, und auch da haben Sie die Schwierigkeit, richtig genau auf genaue Zahlen zu kommen. Aber da gibt es Organisationen, ja, die es versuchen. Und da sind wir wieder bei der Annäherung der Wahrheit. Und wenn die Hamas am Montag behauptet, es sind 80.000 Menschen, unschuldige Menschen getötet worden und am nächsten Tag behauptet, es sind 120.000 Menschen getötet worden, da müssen wir sehr vorsichtig sein, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es jahrzehntelang vor dem 7. Oktober 2023 von der Hamas geheißen hat, Israel würde einen Genozid, einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza begehen. Heute heißt es von der Hamas, das Leben im Gazastreifen vor dem 7. Oktober 2023 war blühend. Also wenn eine Terrororganisation, in deren Charta steht, Ziel ist es, Israel auszulöschen und jeden Juden weltweit, Herr Schawinski, damit sind Sie gemeint, damit bin ich gemeint, damit sind meine drei kleinen Kinder gemeint. Und das sind keine Maulhelden. Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, dann tun Sie das auch. Und wenn so eine Organisation das schon ganz offen und ehrlich in seine Charta schreibt, würde ich persönlich dieser Organisation gar nichts glauben.
Also ich verteidige die Hamas nicht 1% weit, ist ganz klar. Aber es sollte jetzt ja irgendeine Lösung kommen in Sachen Gaza.
Absolut.
Trump hat das vorgelegt. Die Hamas soll die Waffen zurückgeben, Israel soll sich zurückziehen. Und Netanyahu, was macht er? Genau das Gegenteil. Er hat immer größere Teile vom Gazastreifen besetzt und hat überhaupt keine Absicht, sich diesen Plänen von Donald Trump, und Israel ist ja immerhin noch weitgehend abhängig vom Goodwill aus dem Weißen Haus, zu beugen. Das ist schon eine seltsame Situation.
Würde ich nicht sagen. Also einerseits gibt es ja auch jetzt bei der US-Administration Verständnis für die Reaktion der israelischen Regierung. Und da müssen wir ja wirklich auch uns die Argumentation der Regierung in Israel, in Jerusalem anschauen.
Aber es war ein Plan von Donald Trump, der gesagt hat, das ist ein großer Durchbruch.
Naja, Donald Trump, weiß nicht, wie Sie es sehen, wenn er etwas behauptet, da besteht ja keine Kausalität mit Blick darauf, ob das dann auch wirklich vernünftig ist und ob das auch stimmt. Da gibt es unzählige Beispiele dafür. Anfang der Woche haben wir berichten müssen, dass Donald Trump gesagt hat, wie die Gespräche mit den Iranern in Teheran funktionieren wunderbar. Und da hat seine eigene Regierung, Donald Trump, widersprochen und hat gesagt, wir kommunizieren im Moment gar nicht mit den Iranern. Nein, da kann ich den Punkt der Regierung in diesem Fall in Jerusalem wirklich gut nachvollziehen. Die sagen, ja, wir wollen auch Frieden, aber unsere notwendige Voraussetzung, wir haben viel Kompromissbereitschaft, aber unsere notwendige Voraussetzung ist, dass die Hamas entwaffnet wird. Und übrigens ist das auch Teil des 20-Punkte-Plans von Donald Trump,
den Jerusalem und Gaza unterzeichnet hat. Aber wenn Sie jetzt das Ganze anschauen und irgendwie die Situation hat sich seit der Freilassung der Geiseln und des Waffenstillstands nicht verändert, das ist ja längerfristig nicht haltbar. Glauben Sie jetzt, dass solange Netanyahu am Ruder bleibt und er die Wahlen vielleicht sogar noch gewinnt, dass sich da irgendwas Positives verändert?
Ich glaube nicht. Ich glaube aber nicht wegen Jerusalem. Und ja, auch ich hoffe auf die Wahlen in Israel im Oktober. Ich hoffe, dass eine neue Regierung antreten kann, eine neue Regierung gewählt wird, eine mittigere, eine zentristischere Regierung, die ja auch alles andere als naiv sind. Und ich glaube, weil es einfach ja den Menschen im Gaza viel, viel besser gehen wird dort dann und aber auch den Israelis besser gehen wird. Aber in diesem Fall glaube ich nicht, dass der Ball in Jerusalem liegt. Die Hamas ist am Zug, Phase 1 einzuläuten des 20-Punkte-Plans. Und das ist ganz
Phase
banal,
1 wurde
die Waffen niederzulegen. Das ist bis heute nicht der Fall, wenn die Hamas weiter bewaffnet ist. Wir haben gesehen, was passieren kann. 7. Oktober 2023, größtes Pogrom seit dem Holocaust.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Haltung gegenüber der deutschen Presse, gegenüber den deutschen Medien, die Kritik, die Sie anbringen, dass die was bewirkt?
Gute Frage, große Frage. Erstmal muss ich sagen, dass nicht, ja, es gibt maximalen Gegenwind aus der normalen Bevölkerung in Deutschland, beim normalen Zeitungsleser, Medienkonsumenten, auch bei den Journalistenkollegen. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Niemand wird gerne kritisiert. Aber total bemerkenswert und natürlich medial unterbeleuchtet beziehungsweise fast gar nicht beleuchtet aus den Medienhäusern, die ich kritisiere. Süddeutsche Zeitung, Spiegel, mittlerweile auch FAZ, Tagesschau.de und andere, gibt es teilweise Ressortleiter, die wirklich richtig was zu sagen haben und die sagen, Herr Engel, was soll ich sagen? Sie haben leider recht. Und es gibt dieses einseitige Anti-Israel-Bild und es gibt die Verklärung auch der Hamas indirekt im Gazastreifen und auch der politischen Führung im Westjordanland. Aber über 3/4 unserer Journalisten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel oder beim Spiegel sind komplett unfair unterwegs mit Blick auf Israel. Wir kommen nicht dagegen an. Und darüber, finde ich, sollten wir auch sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Schawinski. Es geht mir nicht darum zu sagen, Kritik an Israel, an der Regierung, am Militär ist tabu. Lesen Sie unsere Zeitung, machen wir auch. Richtig schmerzhaft. Und da gibt es von der Kernleserschaft richtig auf die Mütze. Aber so muss man auch sein.
Aber wie groß sehen Sie die Verantwortung von Netanyahu? Wie groß sind Sie die Verantwortung von Netanyahu und seiner Regierung und seinen extremen Minister an diesem Anti-Israel-Reflex, der sich weltweit verbreitet hat?
Sehr groß. Sehr groß.
Das ist verursacht, also einerseits gibt es den latenten Antisemitismus, der da war, der jetzt sich freigeschwommen hat, leider. Und dann gibt es diese Reaktion, diese Überreaktion der israelischen Regierung. Und Israel steht so schlecht da in der Weltöffentlichkeit wie je.
Ja, völlig d'accord.
Und die Verantwortung liegt doch zum Teil bei der israelischen Regierung und vielleicht sogar bei einer Zeitung, die weitgehend immer Israel reflexartig schon verteidigt.
Bei den Zeitungen nicht. Das sind ja ehrlicherweise in Deutschland, das wissen Sie genauso gut wie ich, das ist die Jüdische Allgemeine als kleine Zeitung, das ist die NZZ, das ist dann noch das Springer Medium Bild und die Welt. Und dann hört es schon auf mit diesem nicht unkritischen, aber wissenden, kompetenten und fairen Blick auf Israel. Aber nein, nein, Herr Schawinski, das ist das, was ich meinte. Also ich glaube, ein anderer, also erstmal muss man feststellen, Israel hat diesen PR-Krieg, diesen Medienkrieg komplett verloren. Das ist auch so eine israelische Spezialität, ganz, ganz schlecht zu kommunizieren.
Und weshalb eigentlich?
Durfte mal mit
ist
den,
es Arroganz?
Mit dem, absolut, ja. Ich meine, Sie kennen die Israelis ja auch ganz gut. Stichwort Arroganz, habe mal ein Interview machen dürfen mit Gideon Saar und habe gesagt, also es gibt wirklich auch gute Gründe, Israel während dieses Krieges zu verteidigen. Aber warum kommen Sie denn öffentlich und medial nie darauf zu sprechen? Die einzige Antwort war ein Satz, ich habe eine Twitter-Seite, guck doch da drauf. Und so kann man natürlich als Staat oder sollte man als Staat nicht agieren. Das kritisieren wir auch, ist auch unsere Aufgabe. Ich glaube, dass ein Premierminister wie Naftali Bennett auch oder auch Yair Lapid und auch Benny Gantz Israel viel, viel besser zu Gesicht gestanden hätte. Glaube aber auch, dass natürlich diese drei Politiker in sicherheitspolitischer Hinsicht alles andere als naiv sind. Und es ist meine feste Überzeugung, bin da ganz nah dran, dass diese drei genannten Politiker im Krieg nicht viel anders hätten machen können als die Regierung Netanyahu, aber sie hätten besser kommuniziert, fairer kommuniziert und auch professioneller.
Und sie hätten nicht Eigeninteressen vertreten wie Benjamin Netanyahu, der ja immer Angst hat, dass er im Gefängnis landen wird, oder? Das ist ja das, was eigentlich sauer aufstößt, dass er nie zu seiner Schuld am 6. Oktober, am 7. Oktober gestanden hat und verhindert hat, dass eine unabhängige Untersuchungskommission kommt.
Absolut.
Das ist doch schrecklich.
Deshalb, absolut, völlig bei Ihnen. Deshalb empfehle ich unseren Lesern auch den Text von Roman Haller. Bei uns kann man googeln, letzte Woche erschien, der gesagt hat, Benjamin Netanyahu hätte schon vor 2 Jahren die politische Verantwortung übernehmen müssen, dass es den 7. Oktober gegeben hat und zurücktreten müssen. Natürlich.
Eben, die israelische Zivilbevölkerung, die ja während Monaten auf die Straße gegangen ist für die Freilassung der Geiseln, für die Beendigung des Krieges, die müsste man doch stützen. Und die Zivilbevölkerung ist ja stark in Israel und es ist eine Demokratie. Das müsste man doch in den Vordergrund stellen und nicht versuchen, irgendwie dann Netanyahu doch noch weiß zu waschen.
Wen meinen Sie jetzt mit Mann?
Mann, ja, wir alle hier.
Also ich versuche niemanden weiß zu waschen. Ich kann da wirklich nur wiederholen, auch wenn es von Augstein Senior kommt, dieser Satz, schreiben was ist. Also wie gesagt,
das ist immer subjektiv.
Ja, das ist subjektiv, aber man kann es ja dann mit Inhalt füllen. Schreiben, was ist, bedeutet bei uns, ich habe es erwähnt, den Finger in die Wunde zu legen, maximal hart, was israelische Regierung und Militär betrifft, wenn es notwendig, wenn es angezeigt ist. Und eben dann das auch positiv hervorzuheben, was auch da ist. Und das ist im Grunde banal. Das ist unsere Aufgabe als Journalisten. Der Spiegel schreibt nur, Israel, ich überspitze nur ein bisschen, ist das absolut finstere und sinistre.
So lese ich das
und
nicht.
Schauen Sie die Texte von Tore Schröder sich an, von den ganzen anderen Autoren. Machen Sie den Praxistest. Die nächsten 10 Tage einmal von oben bis unten Spiegel Online durchscrollen. Zählen Sie mal die Texte mit Anti-Israel und dann mit einem ausgewogenen, fairen Blick.
Das wird ich 10 spreche zu 0 mit stehen. Philipp Engel, wir machen Musik und reden über Antisemitismus in Deutschland, wie Sie ihn erleben. Was ist der nächste Titel?
Running Up That Hill von Kate Bush.
You wanna know?
Bei mir im Studio ist Philipp Engel, er ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemein. Sie haben über Antisemitismus in Deutschland Folgendes gesagt. Für den Alltagsantisemitismus mache ich vor allem die Allianz zwischen Teilen der muslimischen Community und Teilen des biodeutsch-linken Milieus verantwortlich. Im Alltag geht die größte Gefahr für jüdisches Leben von diesen Milieus aus. Was hier fehlt? Fehlt was, oder?
Da fehlt nichts. Die größte habe ich ja gesagt.
Die Rechten.
Nein, das dann.
Die Rechten, die AfD, die Neonazis.
Natürlich. Also, das ist ein Satz. Der Satz davor behandelt die andere Erscheinungsform des Antisemitismus oder der Satz danach. Nein, das ist auch bei mir kein Entweder-oder-Spiel sozusagen, sondern eine sowohl als
auch. Aber die Hauptfeinde, die Sie hier bezeichnen, sind die Linken und die Muslime.
Im Alltagsantisemitismus. Das ist so. Das ist auch ein empirischer Fakt. Da gibt es empirische Studien zu, anekdotisch.
Also, vor den Rechten haben Sie keine Angst vor der AfD, die mittlerweile die größte Partei ist, mit 28%, CDU bei 21%, kurz vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt.
Nein, das ist ja wirklich jetzt verkürzt.
Man kann Sie.
Ja, ich antworte. Also es ist kein Entweder-Oder-Spiel, sondern wirklich eine Frage des Sowohl-als-auch. Und den Raum muss man dann schon auch einräumen, um da ein bisschen, ja, differenzierter darüber zu sprechen. Das ist im Grunde total banal. Es gibt muslimischen Antisemitismus, es gibt linken Antisemitismus, es gibt den Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft und natürlich den rechtsextremen Judenhass. Und ich habe über Alltagsantisemitismus gesprochen. Sie haben gefragt, ob ich Sorge habe vor der AfD. Ich habe große Sorge vor der AfD. Das ist eine brandgefährliche Partei, die Kreml-treu ist. Das ist eine Partei, die auch jüdisches Leben bekämpft. Ich habe mir mal und da müssen wir wirklich auch uns die Mühe machen, das Programm angeschaut der AfD in Sachsen-Anhalt. Sie wollen die Beschneidung verbieten, sie wollen das Schächten verbieten, sie wollen eine geschichtsrevisionistische Paradigmenwechsel einläuten. Das heißt, nicht mehr über den Holocaust sprechen, Ende mit dem Schuldkult und so weiter.
Genau.
Nein, das ist eine brandgefährliche Partei. Und wie gesagt, also ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber in den allermeisten, nicht aber, zugleich muss man sagen, in den allermeisten Fällen ist das nicht das Milieu, das Jude XY in Berlin-Wedding verprügelt, der erkennbar als jüdisch unterwegs ist und identifiziert wird und aus der Synagoge kommt. Und das muss man auch dazu sagen.
Aber natürlich die große Gefahr in Deutschland kommt doch von rechts. Die eben, Sie sagen, die wollen da das ganze Land umpflügen. Die Texte, die da vorliegen, nur schon, was sie sich für Sachsen-Anhalt vorgenommen haben, die sind ja wirklich erschreckend.
Der parteilich organisierte Extremismus und Antisemitismus. Und auch hier kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Genauso betrifft das auch die Partei Die Linke, die sich solidarisiert mit PFLP-Terroristen und da auch gar kein Blatt vor den Mund nimmt. Und
aber die sind nicht so eine Gefahr für das ganze Land, weil sie nicht so stark sind.
Ja, die AfD ist leider erfolgreicher als die Linke.
Weshalb
aber
ist sie so
die Linke schickt sich gerade an, in Berlin den nächsten Ministerpräsidenten sozusagen zu stellen. Da müssen wir schon über alle Bundesländer sprechen. Und ja, die meisten Journalisten in Deutschland dieses eine Mal, Humor muss auch ein bisschen sein, würden hier unterschreiben, was ich sage und würden auch mir beipflichten, wenn ich sage, die AfD ist eben keine Alternative für Deutschland, sondern ein Fall für den Verfassungsschutz. Meine Analyse geht aber auch weiter und da hört die Analyse meistens von den Kollegen und Kolleginnen weil sie total ungemütlich ist. Wir müssen doch darüber sprechen, ohne zu entschuldigen, warum jeder dritte Deutsche eine rechtsextreme Partei wählt. Warum ist das so?
Und auch
da ist ja die Antwort folgt. Es ist total banal. Man kann nicht eine Migrationspolitik spätestens seit 2015 machen, in dem die Grenzen nicht geschützt werden und wo viel zu viele Menschen ohne Not, die nicht in Not waren, reinkommen. Und dann in einem zweiten Schritt, dass immer noch viel zu viele Menschen in diesem Land Deutschland leben, die gar nicht hier sein dürften und in nicht wenigen Fällen dann eben auch eine Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen. Man kann nicht eine Harakiri-Wirtschaftspolitik und Energiepolitik machen, wo ein Unternehmen nach dem anderen gerade Insolvenz anmeldet, weil die Energiepreise zu hoch sind. Ich unterhalte mich immer in Anführungsstrichen mit normalen Leuten, insbesondere hier in der Schweiz. ob links, ob rechts, ob mittig, die lachen sich kaputt über unsere Politik, Wirtschaftspolitik. Man kann nicht so eine Energiepolitik betreiben und dann noch die Erwartung haben, dass wir Deutsche so erfolgreich und reich sind wie in den letzten Jahrzehnten. Geht nicht auf die Rechnung und sehen wir gerade.
Aber was bietet die AfD da an? Was bietet sie dagegen an?
Ein ganz und gar nicht überzeugendes Angebot, dann kommen die Rattenfänger von rechts und von links und da machen gerade viel zu viele Deutsche ihr Kreuz und das ist treibt mich sehr um.
Also, wie ist Ihre Prognose für Deutschland? Das war ja schon ziemlich heftig, was Sie da präsentiert haben. Das geht einen Bach runter.
Würde ich so nicht sagen. Also erstmal ist es, glaube ich, ich versuche immer klar und deutlich zu sein, aber möchte auch nie überziehen, möchte aber auch nicht zu lasch formulieren. Ich möchte schon auch ja diesem Phänomen gerecht werden als Journalist. Finde auch, das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, dass wir gerade in einem Prozess sind, wo die großen demokratischen Parteien verstehen, dass es kein Selbstläufer ist, dass sie eben Volksparteien sind. Und damit meine ich die CDU, damit meine ich die SPD, aber auch die Grünen. Sie sehen, dass ihre Politik keine zufriedenstellenden Antworten mehr bietet für das Gros der Menschen. Wenn es anders wäre, würden die Leute nicht bei den Rechtsextremen und Linksextremen immer mehr ihr Kreuz machen bei den Wahlen. Und ich hoffe, dass jetzt das große Aufwachen kommt.
Sollte das jetzt kommen? Man hat ja die Erwartung, März kommt und dann ist die Scholz-Zeit vorbei und die Merkel-Zeit vorbei. Da kommt so ein Manager, ein CEO, der klar denkt, der den Doppelwumms verspricht. Und was ist passiert?
Friedrich Merz, das Klassische in der Politik. Friedrich Merz ist eine tragische Figur. Er tritt an mit einem Programm, was sehr, sehr vernünftig ist. Dann, um als Bundeskanzler gewählt zu werden, ja, begibt er sich in eine Koalition mit der SPD, die in vielen Politikfeldern, Migration, Wirtschaftspolitik und so weiter, konträre Positionen vertritt und das schwächt die CDU auf der einen Seite, das schwächt die SPD auf der anderen Seite und das stärkt ja die Extremen von links und rechts auf der anderen Seite. Wir müssen nur nach Dänemark schauen. Die Sozialdemokraten in Dänemark, die hatten fertig, die waren abgewählt. Warum wurden sie abgewählt? Aus genau denselben Gründen wie in Deutschland, weil die Leute gesehen haben, die SPD, die Sozialdemokraten haben keine überzeugenden Positionen mehr. Es gibt Clankriminalität, es gibt eine wirtschaftsfeindliche Politik, es wird nicht mehr Leistung belohnt und die Sozialdemokraten hatten fertig und die Rechtsextremen wurden gestärkt, waren bei über 20%. In dem Moment, wo die Sozialdemokraten in Dänemark erkannt haben, wir müssen nicht das Programm der Extremen kopieren, aber wir müssen die Sorgen, es ist so ein bisschen populistisch, aber stimmt, die Sorgen der Menschen ernst nehmen und zufriedenstellende Antworten darauf formulieren. Ab dem Moment hat es auch wieder geklappt.
Und sehen Sie, dass das in Deutschland passieren wird?
Mit den Wählern.
Relativ bald, weil die Zeit drängt.
Und in Dänemark gibt es jetzt, ein letzter Satz, eine sozialdemokratische Premierministerin und die Leute sind zufrieden, weil sie die Probleme des Landes ernst nimmt. Und das ist, glaube ich, die Blaupause in Deutschland. Die AfD und die Linke, die ist doch nur so stark, weil die demokratischen Parteien zu schwach sind. Und ich hoffe, dass es da jetzt wirklich ja einen Paradigmenwechsel geben wird. Sonst haben wir à la longue einen AfD-Bundeskanzler und das dann ist vorbei.
Oder eine Bundeskanzlerin, Alice Weidel, lebt wie Sie in der Schweiz. Kennen Sie sie?
Ich kenne sie nicht, nein.
Ja, nie getroffen. Aber wie ist das, Sie als Chef der jüdischen Allgemeinen in der Schweiz, Alice Weidel als Chefin, praktische Chefin der AfD in der Schweiz, das erklären?
Mein Kaffee trinke ich lieber mit anderen zum ersten Teil der Frage und baden gehen. Im Zürichsee gehe ich auch lieber mit anderen Leuten oder alleine. Nein, ich glaube, das spricht einfach für die Schweiz, wenn man medial sehr exponiert ist, ist das auch mal schön, ein bisschen abschalten zu können. Und bei Alice Weidel ist es ja auch, wie bei mir, ein persönlicher Grund durch ihre Frau, warum sie immer wieder auch in der Schweiz ist. Das wird vorkommen.
Aber ihr Vergleich mit Dänemark, da hinkt natürlich. Eine rechte Partei in Dänemark ist was anderes als eine AfD in Deutschland.
Würde ich so nicht sagen.
Ja, mit der Vergangenheit von Deutschland, mit dem Programm der AfD, wenn ein Höcke sagt, Denkmal der Schande und eben diese ganze Erinnerungskultur muss zerstört werden, das ist doch ganz was anderes. Das kann man doch nicht vergleichen mit so einem kleinen Land wie Dänemark.
Das ist natürlich klar, aber es gibt ja auch rechtsextreme andere Themen in dem bei den Rechtsextremen in Dänemark und in Deutschland. Und da gibt es große Schnittmengen nach dem Motto, nur ein bisschen polemisch formuliert, Ausländer raus, Rückführung und dass auch deutsche Staatsbürger abgeschoben werden sollen mit einem bestimmten Migrationshintergrund. Ja, da gibt es bei allen Unterschieden große Gemeinsamkeiten in dem Programm, das ist doch offensichtlich.
Aber nochmal, die Frage, wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie in Bezug auf die Entwicklung in Deutschland in den nächsten Jahren? Großes
Ich stamme aus dem Volk der Propheten, aber ich bin kein Prophet.
Nein, das geht nicht um Prophet, um eine Einschätzung. Sie sind jetzt mehr oder weniger in der Schweiz. Würden Sie auch den anderen Juden in Deutschland empfehlen, rechtzeitig das Land zu verlassen, wenn die AfD da eventuell dann doch im Bundeskanzleramt auftritt?
Das muss jeder für sich beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich einen sehr guten Überblick habe über die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Die ist sehr klein, zwischen Konstanz und Kiel, 100.000 Gemeindemitglieder. Und da kann ich nur sagen, dass das Gros der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sagt, wenn die AfD die Regierung bundesweit stellen sollte, dann sehen wir naturgemäß keine Zukunft in unserem eigenen Land mehr. Und das sollte jeden sehr, sehr nachdenklich stimmen. Und ich hoffe sehr, dass es anders kommen wird. Und wie gesagt, also Sie haben gefragt, wie sieht die Zukunft aus? Prognosen über die Zukunft sind immer sehr, sehr schwierig.
Aber man kann sich da vielleicht doch ein bisschen klarer ausdrücken. Michael Friedmann, am Anfang wurde erwähnt, er hat bei den Bayreuth-Spielen, den Wagner-Festspielen eine große Rede gehalten. Sie haben ihn verglichen mit sich oder Sie werden verglichen mit ihm. Er scheint eher pessimistisch zu sein, was Deutschland betrifft, wenn er die heutigen Zustände in Deutschland beschreibt.
Ja, da hat er ja auch recht. Also er hat da, glaube ich, im Zusammenhang mit der AfD gesprochen. Das ist ja, wir müssen da gar nicht groß in die Zukunft schauen. Das ist ja jetzt schon höchst bedenklich. Wenn wir nach Sachsen-Anhalt schauen, da wird in ein paar Wochen gewählt. Da ist der AfD-Spitzenkandidat bei ungefähr 42% und er schickt sich an, den Ministerpräsident des Landes zu werden. Da müssen wir nicht in die Zukunft schauen. Da ist die Gegenwart schon wirklich bedenklich genug. Ja, wir werden es sehen in 2-3 Wochen.
Soweit Philipp Engel, er ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine in Deutschland, lebt zum Teil in der Schweiz, zum Teil in Berlin, wie wir gehört haben. Danke vielmals für dieses interessante, zum Teil auch kontradiktorische Gespräch. Letzter Titel von Ihnen.
Zuscha, don't leave me on my own.
Das ist der Doppelpunkt. Er ist Doppelpunkt heute in einer Woche, und zwar das mal dann mit einem Schweizer Politiker, mit dem Christoph Blocher, kurz vor der Neutralitätsinitiative. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.